Herzlich willkommen auf dem Sofa, das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Pollack. Allen, die zuhören, hier noch nachträglich ein gutes neues Jahr. Wir haben heute die dritte Sendung unserer Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Und ich begrüße hier im Studio zwei Gäste vom CBF, das ist der Club Behinderter und seiner Freunde und ihrer Freunde, müsste ja heißen, ja, in Darmstadt. Und vielleicht fangen wir gleich an, stellen Sie sich einfach vor. Moment, ich muss ja noch sagen, dass Radio Darmstadt auf der Frequenz 103,4 Megahertz sendet und Sie können uns aber auch übers Internet hören, über die Internetadresse Radio Darmstadt in einem Wort, radiodarmstadt.de. So, jetzt sind Sie dran.
Guten Abend, mein Name ist Ines Neubert. Ich habe heute Abend die Ehre, für den CBF in Darmstadt zu sprechen. Meine Funktion im CBF ist die Leitung des Kinder- und Jugendbereichs hauptsächlich und ich bin hier mit meinem Kollegen Christoph Schell.
Guten Abend, mein Name ist Christoph Schell. Ich bin seit 33 Jahren mit dem Thema Menschen mit Behinderung beschäftigt und für den CBF Darmstadt vertrete ich den Bereich erwachsener Personen mit Beeinträchtigungen, die in ihrem Alltag von uns unterstützt werden.
Ja, 52 Jahre sind Sie alt, also ist der Verein alt. Erzählen Sie mal ein bisschen vielleicht aus der Geschichte, wie ist der Verein entstanden, mit welchen Zielen hat er sich gegründet und wie ging es dann so weiter?
Der Verein ist nunmehr 52 Jahre alt in diesem Jahr und ist entstanden erstmal aus einem Stück weit Protest. Also Anfang der 70er haben die Menschen gemerkt mit Beeinträchtigung, dass es für sie keine Stimme und keinen Raum gibt, dass sie nicht partizipieren können, dass die Gesellschaft sie nicht mitdenkt. Und die waren am Anfang erstmal nur dagegen und haben protestiert und waren laut und haben die Stimme erhoben. Und ich sage jetzt mal so, protestieren und laut sein kann jeder. Der nächste sinnvolle Schritt ist ja dann immer, das ein Stück weit zu kanalisieren. Und das haben die Menschen gemacht. Die haben nämlich diesen Verein gegründet. Und so wurde aus Protest einfach aktiv sein und etwas für die eigenen Bedarfe tun. Und auch für die Bedarfe anderer Menschen mit Beeinträchtigungen. Und so ist die Energie in positive Bahnen gelenkt worden. Konkrete Projekte wurden angegangen und es wurde ein Stück weit größer gedacht. Also Konzepte entwickeln, schauen, was machen wir daraus, was brauchen Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja, das war ja auch die Zeit, wo sich auch andere Vereine gegründet haben, soweit die Lebenshilfe, glaube ich, entstand ein bisschen früher, aber auch Ende der 60er Jahre, dann wurden auch die Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung dann ein paar Jahre später eingerichtet. Ja. Die Förderschulen, darüber kann man verschiedener Meinung sein, aber zumindest wurden damals Schulen, spezielle Schulen für beeinträchtigte Menschen ins Leben gerufen, die es, glaube ich, in 50er noch gar nicht gab.
Genau. Einiges wurde auch schon in den 60er Jahren gemacht, also hauptsächlich die Aktion Mensch, früher Aktion Sorgenkind, die war natürlich auch schon groß damals aufgestellt und hat ein ganz großes, eine Vorreiterrolle auch gespielt. Der CBF hat sich dann auch so weiterentwickelt, um zu gucken, was brauchen wir denn sonst noch so für Tätigkeiten, haben dann unter anderem auch jemanden gehabt, der gesagt hat, neben dem Versorgen von zu Hause ist natürlich auch Mobilität ein Thema. Man muss auch unterwegs sein können. Und wenn man unterwegs ist, braucht man auch irgendwie eine Möglichkeit, auf eine Toilette zu gehen. Dann hat jemand Schlaues auch so eine Idee gehabt, wir müssen sowas wie einen Schlüsselbereich mal erfinden. Das haben wir dann in den Jahren 80er, 90ern umgesetzt, dass es einen Euro-WC-Schlüssel gibt, der heutzutage bundesweit funktioniert, wo Menschen mit Beeinträchtigung oder auch mit Erkrankungen Toiletten finden können, wo sie halt dann auch vernünftig dann auch zurechtkommen. Dazu gibt es einen eigentlichen Schlüsselbereich, den haben wir dann auch noch mit bei uns im Programm aufgenommen.
Ja, aus der eigentlichen Idee entstand dann erstmal etwas, was wir heute ISB nennen. Ich denke, dazu sagen wir im Einzelnen nachher noch was. Also die Erwachsenenassistenz für Menschen, erwachsene Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und was als nächstes entstand in den 90ern, ist der Kinder- und Jugendbereich, für den ich heute überwiegend hier bin. Denn neben dem Bedarf von Menschen, die im häuslichen Umfeld gerne ein selbstbestimmtes Leben führen möchten und Assistentinnen und Assistenten dafür brauchen, gab es auf einmal auch Kinder und Jugendliche in der Schule, zunächst überwiegend auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, die sich an den CBF gewandt haben und gesagt haben, wir brauchen jemand, der mit diesem Kind, mit diesem Jugendlichen zu Schulen geht und der vielleicht ein Stück weit Hände und Füße ersetzt, aber keinesfalls den Kopf. Und das war zu einer Zeit, in der es überall, auch im CBF in Darmstadt, noch sehr viele Zivildienstleistende gab. Und diese Anfragen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern für eine Assistenz in der Schule konnten wir mit den damaligen Zivildienstleistenden gut abdecken. Die sind erstmal mit in die Schule gegangen und haben die Tasche getragen und haben ein Stück weit, wir sagen, kompensatorische Assistenz geleistet. Da gab es erstmal noch kein Konzept für. Das kam viel später.
Ja, dann gab es ja die Behindertenrechtskonvention der UNO, die 2009, glaube ich, in Deutschland ratifiziert wurde. Das war sicher auch für Sie ein bestimmter Auftrag oder auch ein Auftrag, einiges vielleicht zu ändern, zu verbessern an Ihrer Arbeit oder so die Schwerpunkte ein bisschen anders zu sehen.
Hauptsächlich war das natürlich ein Gewinn für alle Menschen mit Beeinträchtigung und deren Familien, dass es hier nämlich jetzt im Rechtssystem einen Ort gab, wo das manifestiert worden ist. Dadurch, dass halt die UN-Rechtskonvention ratifiziert worden ist, gab es halt jetzt einen Rechtsanspruch darauf. Und damit waren auch viel mehr Sicherheiten gegeben, dass die Menschen halt drauf stehen konnten zu sagen, ich möchte hier kein Bittsteller sein, sondern das, was ich hier vortrage, was ich an Beeinträchtigung habe und auch Unterstützung brauche, hat auch jetzt eine Rechtsgrundlage zu sagen, da kann ich mich drauf berufen und da mussten sich auch alle drauf einstellen, weil es tatsächlich dann ja so umgesetzt worden ist.
Genau. Einerseits kann man sagen, es ist schön, dass es diese Rechtsgrundlage gibt. Andererseits denke ich, die Rechtsgrundlage ist da angekommen in der Gesellschaft, ist das Thema, dass Menschen mit Beeinträchtigungen nicht in einer Parallelwelt leben möchten, sondern selbstverständlich Teil sind einer Gesellschaft, noch nicht überall. Andererseits denke ich immer, dass es das überhaupt erst seit 15 Jahren gibt, ist ein Stück weit traurig, wenn ich sehe, es gibt schon immer Menschen mit Beeinträchtigungen. Also ich denke, das hätte früher irgendwo schon verankert werden können.
Ich habe hier noch das Stichwort Lobbyarbeit, über das wir uns kurz unterhalten haben. Also Sie tauchen zum Beispiel in Artikeln im Darmstädter Echo manchmal auf, dass Kollegen von Ihnen Gruppen begleiten und mal gucken, wo sind denn behindertengerechte Zugänge, wo können Menschen oder werden Menschen auch behindert wiederum.
Genau.
Das ist ja auch ein Teil, also jetzt nicht nur die Arbeit mit Betroffenen, sondern auch an die Öffentlichkeit gehen.
Es ist tatsächlich so, dass der CBF Darmstadt einen Behindertenbeauftragten für die Stadt Darmstadt stellt, hauptsächlich für die Barrierefrauen, Bauen und Mobilität in der Stadt Frankfurt.
Darmstadt,
Entschuldigung, ja. Natürlich. Das heißt, es gehört dabei, wir beraten bei barrierefreier Gebäudeplanung, bei Leitsystemplanung, Straßenbau und Gebäude, bei Beratung und Planung barrierefreier Spielplätze, Schulen, Vorträge, Stadtführungen werden gemacht. Das ist alles etwas, das der CBF halt auch durch den Behindertenbeauftragten für die Stadt Darmstadt umsetzt und auch begleitet. Hier ist es auch sehr schön, dass man immer mal wieder mal, ich sag mal, laut sein muss, weil der Kompromiss, den man danach immer noch schließen kann, der ist immer noch mal was anderes als das, was die Ideallösung wäre, wie denn halt Baumaßnahmen umgesetzt werden müssten und wie halt auch wirklich barrierefreie Zugänge geschaffen werden. Das ist dann immer noch mal ein Unterschied, wie die Realität dann nachher aussieht und das, was eigentlich gebraucht wird. Aber wir sind dabei, auch uns merkbar zu machen, wir sind laut dabei und sagen, das muss tatsächlich mehr in die Öffentlichkeit getragen werden, dass die Barrieren auch verschwinden.
Letztendlich ist unser Name CBF, Club Behinderter und ihrer Freunde, auch schon ein Stück weit ein Hinweis darauf, was sich verändert hat in den vielen Jahren. Vor 52 Jahren würde ich davon ausgehen, was politisch korrekt zu sagen, der Behinderte. Heute zucke ich selbst zu sagen, wenn ich das sage. Wir sprechen heute eher von Menschen mit Beeinträchtigung. Und es zeigt einfach auf, es hat sich ein Stück weit was verändert. Für uns ist heute die Behinderung immer im Außen zu suchen und nicht nicht bei dem Menschen selbst. Also einfach gedacht, die Beeinträchtigung eines Menschen ist ein klitzekleiner Persönlichkeitsfaktor neben so vielen anderen. Und es gibt keinen Grund, Menschen darauf zu reduzieren.
Wie sind Sie denn, sagen wir mal, in der Stadt Darmstadt zufrieden? Gibt es da Fortschritte? Sie haben eben gesagt, es ist so, es gibt schon was, aber einiges ist noch nicht ideal. Wie würden Sie so die Darmstädter Situation einschätzen?
Also es gibt in Darmstadt, wenn es jetzt zum Beispiel um den öffentlichen Nahverkehr geht, noch klare, mehrere große Umstieg- und Umschlagplätze, die in keinem Fall barrierefrei sind. So, das ist tatsächlich schwierig.
Luisenplatz zum Beispiel, das zum Beispiel. Ist ja lange im Gespräch, kenne ich schon seit Jahrzehnten. Genau. Also, soll man da nicht doch irgendwie Rampen bauen oder so?
Genau, also einfach, dass es Haltestellen gibt, die nicht so konstruiert sind, dass Menschen, die im Rollstuhl sind, und das betrifft zum Beispiel genauso oder zumindest zum Teil Menschen, die mit dem Kinderwagen ein- und aussteigen, einfach, dass die Barrierefreiheit nicht gegeben ist.
Rollator für alte Menschen.
Ja. Es ist klar, wir vertreten natürlich die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigung, und dass eine Stadt natürlich auch aufs Geld schauen muss, ist selbstverständlich. Das war der Kompromiss, der am Ende geschlossen werden muss, von dem der Herr Schell eben schon gesprochen hat. Ich denke, die Stadt Darmstadt ist vielleicht auf einem guten Weg, aber Luft nach oben ist in jedem Fall schon.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute eine Sendung aus der Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Und wir haben zwei Gäste im Studio vom Club Behinderter und ihrer Freunde. Und jetzt geht's um einen wichtigen Arbeitsbereich, ISB. Was ist das?
Ja, ich bin der den Begriff mal als erstes erklären will. ISB stand früher eigentlich mal für individuellen Schwerstbehinderungen. Da sind wir aber heute schon eine sprachliche Sensibilisierung weiter. Wie die Frau Ines Neubert vorhin schon mal gesagt hatte, nennen wir das meistens heute Assistenzleistung für Menschen mit Beeinträchtigung, weil der Sprachgebrauch natürlich mittlerweile anderer ist, als von den Behinderten zu reden.
Ja, warum tun Sie dann nicht den alten Begriff einfach rausschmeißen schreiben AFM oder so?
Ich sage jetzt mal, das ist eigentlich eine ähnliche Diskussion, wie ob man aus den alten Büchern von Astrid Lindgren die damaligen Begrifflichkeiten rausschmeißt. Man kann ja auch sagen, es zeigt eine Geschichte auf.
Genau, es hat auch sowas mit Tradition zu tun. Der Begriff ist halt geprägt, auch bei uns in den, Medien und sonst irgendwas ist der halt gesetzt. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen einfacher, den weiterhin so stehen zu lassen. Aber man muss ihn halt erklären können. Innerhalb von dieser ISB, also Assistenzleistung für Menschen mit Beeinträchtigung, das fing ja dann in den 70er Jahren an. Das waren anfangs ganz Menschen, die halt in der Selbsthilfegruppe organisiert wurden. Die hatten viel Zivildienstleistende, mit denen sie dann gearbeitet haben, wo die dann gesagt haben, ich muss mich jetzt gucken, dass ich meine eigene Versorgung bekomme. In den 80er Jahren wurde das dann professioneller, da wurden auch die ersten Einstellungen gemacht. In den 90er Jahren kam das Pflegeschutzgesetz dazu, die Pflegekasse hat dann damit eingestiegen, da wurde das alles viel professioneller. Und heutzutage ist es tatsächlich ein Bereich, wo wir halt mit unseren festangestellten Mitarbeitern Menschen mit Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter begleiten. Und wir haben hier den Bereich hauptsächlich in der ISB, wo Menschen, erwachsene Menschen, die halt im häuslichen Umfeld begleitet werden und die ein, sagen wir mal, dieses Geschick haben wollen, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Und deswegen möchte ich gerne unterstützt werden in meinem Alltag, damit ich mein Leben so gestalten kann mit allem, was ich gerne haben möchte. Ich brauche aber hier und da, ich nenne das immer, einen Ersatz für meinen Hand und Fuß, weil manches ist halt durch die Beeinträchtigung nicht durchführbar. Und dafür schicken wir halt Mitarbeiter, die das dann ausführen können. Aber es geht immer darum zu gucken, dass halt dieser Mensch, sagen wir mal, sein eigenes Leben selbstbestimmt leben kann und sagen wir mal auch seine ganzen Aktivitäten, die er da so für sein Glück braucht, dann auch ausführen kann. Das sind manchmal wunderbare Sachen. Wir haben einen, der fährt Elektrorollstuhl-Hockey. Das ist so eine Gemeinschaft, wo tatsächlich sich bundesweit Teams zusammengestellt haben, die dann gegeneinander Turniere ausfechten. Das ist halt ein Hobby, wo man halt sagen muss, da muss man halt begleitet werden, und das sind halt schöne Sachen. Das ist das Hauptsächliche von der Idee her, und vom Ablauf her ist es tatsächlich so, dass sie im häuslichen Umfeld sie eine eigene Wohnung haben, dass unsere Mitarbeiter zu Hause die Klienten aufsuchen und dann natürlich die Tagesstruktur gestalten. Das machen wir mit einem Schichtsystem. Das geht mal 12 Stunden, das kann auch mal 24 Stunden gehen, weil wir eine Ausnahmegenehmigung dafür haben. Das kann auch nur mal ein Tag sein, wo man halt 6, 7, 8 Stunden lang jemanden begleitet. In dieser Zeit sind sie halt dafür da, dass das Leben dieses Klienten halt so bestimmt umgesetzt werden kann, wie er es sich wünscht. Und das hat auch manchmal so ganz skurrile Dinge, weil das fängt halt beim Haushalt an, das geht über das Einkaufen bis zum soziale Interaktionen, Konzertbesuch und sonst was. Und wir treffen immer noch heute auf so ein bisschen, sagen wir mal, Unverständnis in der Gesellschaft, wo auch diese Unsicherheit immer spiegelt. Nehme ich mal ein einfaches Beispiel. Beim Einkaufen zeigt einem die Verkäuferin, ob einem selbst das T-Shirt steht, obwohl der Mensch mit der Beeinträchtigung ein T-Shirt kaufen will. Und ich nebendran stehe und denke mir, was fragst du jetzt mich? Ich will doch gar nichts einkaufen. Und da ist es auch immer gut, wenn wir Brücken bauen können, dass wir halt sagen können, gucken Sie doch mal, es ist doch gar nicht so, dass ich was kaufen will, sondern es ist jemand anders, der hier unterwegs ist. Und das sind immer noch so Kleinigkeiten, wo halt wirklich auch in der Gesellschaft noch was wachsen muss. Und da sind wir halt auch Lobbyisten zu sagen, je mehr wir da in der Öffentlichkeit auftreten und je mehr wir da sichtbar werden, desto, sagen wir mal, normaler wird der Umgang damit. Und das ist natürlich auch etwas, was wir erreichen wollen.
In dem, was Herr Schnell eben gesagt hat, stecken natürlich nicht nur die Menschen drin, die wir begleiten, die natürlich absolut im Fokus sind. Und dazu ist es für mich wichtig, auch nochmal zu sagen, dass wir im CBF nicht nur Menschen begleiten mit Beeinträchtigungen, sondern dass bei uns im CBF ganz viele Menschen auch die Beratenden und die Arbeitenden sind, die eine Beeinträchtigung haben. Also wir sind kein Verein, in dem Menschen ohne Beeinträchtigung Dinge entscheiden oder anbieten für Menschen mit Beeinträchtigung, sondern bei uns ist es noch so, wie es vielleicht überall sein könnte, dass Menschen mit Beeinträchtigung wie selbstverständlich ein Teil sind. Und was ich eben noch sagen wollte, anschließend an das, was Herr Schnell gesagt hat, ist, dass wir natürlich auch Arbeitgeber sind und dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die unsere Klientinnen und Klienten gut begleiten und dass wir natürlich für die auch entsprechende Fortbildung anbieten und dass wir gerade im Erwachsenenbereich immer auf der Suche sind nach Assistentinnen und Assistenten. Und im Moment ist es so, dass wir auch eine Stelle als stellvertretende Pflegedienstleitung ausgeschrieben haben und uns auf jeden Fall über aussagekräftige Bewerberinnen und Bewerber freuen, die denken, und das ist vielleicht nach dieser Sendung einfacher, sie passen zu uns.
Ja, ich wollte jetzt nochmal mit der Finanzierung und so fragen, auch vielleicht, wenn betroffene Menschen mit Beeinträchtigungen uns zuhören und überlegen, wie kommen wir zu so einer Assistenz? Also Zivis, das gibt's ja nicht mehr. Sie sagen, das sind Menschen, die von Ihnen angestellt, die quasi von Ihnen bezahlt werden. Aber für die Assistenz kriegen Sie ja wahrscheinlich Geld, so ähnlich wie bei der Pflegekasse, die für die Pflege von Menschen Geld bezahlt. Und denn Sie brauchen ja auch das Geld, mit dem Sie Ihre Menschen bezahlen, Ihre Angestellten.
Also es ist ganz eindeutig, dass natürlich da der Papa Staat natürlich auch für gerade steht. Es gibt natürlich die Pflegekasse. Die Pflegekasse stellt über den medizinischen Dienst fest, ob eine Pflegegrad vorhanden ist. Und da gibt es ja auch Abstufungen von 1 bis 5, von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 mit den zugehörigen Zuweisungen. Und dann gibt es natürlich noch darüber hinaus den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Das ist der größte Träger hier in Hessen, der natürlich dafür gerade stehen muss, dass wenn der Rechtsanspruch einer Begleitung gegeben ist, dann müssen sie das auch bezahlen, diese Leistung. Und deswegen haben wir als Leistungserbringer eine Kostenvereinbarung mit dem Landeswohlfahrtsverband geschlossen, indem wir halt sagen, wenn wir ihnen die Leistung anbieten und sie die in Anspruch nehmen, dann kostet das so und so viel Geld. Und dadurch werden wir natürlich auch finanziert. Es bleibt aber immer eine Mischfinanzierung zwischen Pflegekasse und Landeswohlfahrtsverband und vielleicht auch hier und da nochmal ein anderer Träger, der vielleicht da nochmal einspringt, vielleicht auch ein Eigenanteil. Viele von unseren Klienten sind auch berufstätig, die haben dann ganz normal Einkommen. Das wird natürlich dann auch mal berücksichtigt, je nach Abstufung.
Mhm. Ja, das ist vielleicht auch wichtig für Betroffene. Die müssen sich halt, das Problem ist auch, das kenne ich über meine Frau, die auch da mit der Pflege zu tun hat, die müssen dann auch eine Einstufung beantragen über den medizinischen Dienst, also müssen irgendwie aktiv werden, um sozusagen Assistenzleistungen beanspruchen zu können.
Da sind die Träger natürlich auch ein bisschen überfordert. Ich wundere mich immer, dass halt jemand sagt, okay, wir haben Personal, aber dann auf einmal merken, es sind ja viel zu viele Anfragen und ich komme ja gar nicht danach. Von daher braucht man tatsächlich auch, wenn man, sagen wir mal, einen Antrag stellt, einen gewissen Zeitfaktor zu sagen, ja, es dauert einen Moment, bis es dann wirklich umgesetzt ist. Aber man kann sich immer schon mal gerne an uns wenden. Wir treten da beratend zur Seite und sagen, wir gehen gerne mit, wenn noch Fragen sind. Und wenn auch irgendwie Ungereimtheiten sind, dann haben wir natürlich einen Erfahrungsschatz, wo wir natürlich gerne begleiten und auch beratend tätig sind.
Ja, letztendlich ist es ja bei euch so, dass um eine Klientin, um einen Klienten immer 6 bis 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv sind, die ein Team bilden. Das zeigt einmal einfach, wie viele Menschen wir als Angestellte brauchen und auch noch ein gutes Vertretungssystem brauchen, um unsere Klientinnen und Klienten zu versorgen. Denn wenn wir so salopp sagen, wir ersetzen Hände und Füße, heißt das im Ernstfall, jemand kann nicht aus seinem Bett aufstehen, wenn jemand kommt. Und deshalb müssen wir einfach gut aufgestellt sein mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Und wir müssen auf unsere Mitarbeiter auch aufpassen, dass wir ihnen, sagen wir mal, die Themen, die sie natürlich da betreffen, auch bearbeitet werden. Das sind häufig Themen wie Nähe und Distanz. Man trifft natürlich auf Menschen, die, sagen wir mal, auch ein gewisses Maß an Unsicherheit haben, die Begleitung brauchen. Da ist aber auch eine gewisse, sagen wir mal, eine Geschichte dahinter. Je nachdem ist auch ein gewisses Frustpotenzial oder sowas. Das muss auch der Mitarbeiter natürlich begleitet werden. Und das machen wir dann auch mit Supervision, mit Fortbildungen und so weiter und so fort, dass wir unseren Mitarbeiter halt auch das Handwerkszeug möglichst in die Hand geben, dass sie diese Arbeit auch gut ausführen können.
Aber sie würden auch beraten. Das finde ich wichtig für Interessenten. Die könnten sich bei Ihnen melden und Sie sagen Ihnen, was Sie tun müssen, um Geld für die Assistenzleistungen zu bekommen. Das ist nämlich
selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Ja, also es ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit in allen Bereichen und das ist das, was wir auch immer wieder erleben. Menschen rufen bei uns an, Ämter rufen bei uns an, Eltern rufen bei uns an, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen und wir beraten einfach mal und sind so ein bisschen die Stelle, die vielleicht auch Informationen darüber rausgeben kann, wo man sich hinwenden kann. Also wenn wir es nicht möglich machen können. Aber was gibt es eben noch in Darmstadt? Also so wie jetzt die Selbsthilfegruppen jetzt auch die Möglichkeit haben, sich hier vorzustellen, das ein Stück weit zu bündeln. Das versuchen wir immer wieder, Informationen zu bündeln.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute mit Gästen vom CBF, dem Club Behinderter und ihrer Freunde aus Darmstadt. Und jetzt geht's um den Arbeitsbereich Kinder und Jugend, also um den Kinder- und Jugendbereich des CBF.
Ja, der Kinder- und Jugendbereich im CBF ist auch schon fast 30 Jahre alt. Ich hatte es eingangs schon gesagt. Auf einmal hieß es, ja, hier sind Kinder, hier sind Jugendliche, die brauchen Unterstützung in der Schule. Die haben wir in den 90ern sehr gerne gestellt. Und mittlerweile sind natürlich wir an dieser Stelle auch 30 Jahre weiter. Wir haben ein vollumfängliches Konzept. Es ist uns gelungen zu schauen, wie bildet sich das, was wir als CBF, als Idee vom Menschsein haben in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen ab. Da fallen mir so Aspekte ein wie die größtmögliche Selbstständigkeit und auch Selbstbestimmung, auch gerade für Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Das knüpft für mich an, einfach auch an die Selbsthilfetradition, aus der wir kommen. Und der wichtigste Auftrag an unsere Mitarbeitenden ist immer wieder, sich selbst überflüssig zu machen. Je weiter man sich vom Kind entfernen kann, je mehr die Kinder für sich selbst sorgen können, für ihre Bedarfe sprechen und einstehen. Und ja, desto besser läuft's am Ende.
Ja, was machen Sie da praktisch oder wo sind Sie da tätig? Sind Sie auch an der Schule tätig oder es gibt ja diese Schulbegleitung, machen Sie das auch?
Genau, also das machen wir hauptsächlich. Wir begleiten 166 im Moment Kinder und Jugendliche in Schulen. Das sind Kinder mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Das heißt, es braucht auch ganz unterschiedliche Menschen, die diese Kinder begleiten. Wir haben an der Stelle auch mindestens genauso viele Mitarbeitenden wie Kinder in Schulen und wir beraten selbstverständlich auch Schulen. Ja, also wir schauen gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, was brauchen diese Kinder für eine Umgebung, für Umgebungsbedingungen, um lernen zu können, um gerne in die Schule zu gehen, um Erfolgserlebnisse zu haben. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Letztendlich ist es uns in den letzten 30 Jahren, glaube ich, auch gelungen, für uns eine Vision von Schule zu entwickeln. Also für uns ist ganz klar die Vision von Schule, eine Schule für alle, in der alle Kinder willkommen sind und in der jedes Kind, egal ob es eine diagnostizierte Beeinträchtigung hat oder nicht, da abgeholt wird, wo es steht und in den Bereichen Unterstützung erfährt, in denen es Unterstützung braucht. Und das geht für mich immer wieder einher, auch mit einem Blick auf die Kompetenzen. Meines Erachtens ist das Schulsystem in Deutschland ein defizitäres System, also schaut immer auf das, was die Kinder noch nicht können. Ich denke, das kann man anders machen. Und das wäre für mich ein wichtiger Aspekt in meiner Vision von Schule, zu schauen, was bringen die Kinder für Stärken mit, wo fließt Energie, für was brennen die Kinder und da anzusetzen. Und dann ist es auch völlig egal, ob ich ein Kind habe mit Hochbegabung oder mit Trisomie 21.
Ja, das ist ein großes Thema, über die auch viel geredet werden könnte. Es gibt ja eben immer noch die Förderschule und in Hessen, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, dürfen Eltern entscheiden, wo ihr Kind mit Beeinträchtigungen in die Schule geht. Also die Politik scheut sich da eigentlich vor den großen Lösungen sozusagen, also die sämtliche Inklusion in die Regelschulen, sondern behält sich immer so ein Hin und Her. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil dann.
Ja, das hessische Kultusministerium hat tatsächlich beschlossen, ein Zwei-Säulen-Modell in Hessen durchzuführen. Das heißt, wenn es ein Recht auf die Regelschule gibt, dann können wir das Recht auf die Förderschule nicht abschaffen. So haben sie es jedenfalls legitimiert. Dadurch ist aber eine kontroverse Diskussion entstanden, weil natürlich dadurch wieder das Selektieren in die verschiedenen Bereiche natürlich weiterhin stattfindet. Und das eine Idee dahinter, die eine Schule für alle, wird jetzt natürlich dann weiterhin noch diskutiert und diese kontroverse Diskussion für angebliche Schutzräume, damit die nicht gehänselt werden oder sonst was für Kinder, sollte doch eigentlich die eine Schule für alle genau den gleichen Raum bieten können.
Ja, also auch für mich ist es ganz klar so, diese Idee, es muss einen Schutzraum geben, die zeigt für mich immer wieder nur auf, dass wir noch ein großes Problem haben in der Gesellschaft, was Inklusion angeht. Und Inklusion heißt für uns nicht die Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in ein Regelsystem, sondern Inklusion heißt für uns, jeder Mensch ist so richtig und so willkommen, wie er eben ist. Ja, und auf dieses Zwei-Säulen-Modell blicken, das wir in Hessen noch haben, würde ich immer sagen, solange wir diese Hintertür haben, meinen wir es wohl nicht richtig ernst. Denn das stützt die Parallelwelt. Die Parallelwelt, von die Menschen mit Beeinträchtigung sozusagen begegnen kann. Also Förderschule, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Wohnheim. Das ist eine Parallelwelt. Und ich möchte eine solche Gesellschaft nicht mehr haben, in der Menschen mit Beeinträchtigung in einer parallelen Welt zu der in Anführungszeichen richtigen oder normalen Welt leben. Ich glaube, da gibt es einfach in der Gesellschaft noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich denke, man könnte damit anfangen, indem man die Ressourcen aus Jugend- und Sozialämtern und dem Schulamt so zusammenbringt, dass wir eine Schule für alle haben. Mhm. Und wenn es normal ist für uns alle, dass wir alle zusammen in die Schule gehen, dann ist es auch so viel mehr normal, dass wir zusammen wohnen, dass wir zusammen lieben, dass wir zusammen leben, dass wir zusammen arbeiten. Also es ist eine gesellschaftspolitische Vision an der Stelle, die wir haben.
Ja, eben. Im Schulsystem, das Problem ist ja auch, dass die Regelschulen ja auch nicht so sind, dass wirklich alle Menschen gleichmäßig gefördert werden. Schon allein die Klassengrößen, dass da über 20 bis 30 Schüler in einer Klasse in so einem Rahmen ist, denke ich, eine wie Sie da sagten, eine individuelle Förderung jedes Kindes mit seinen Begabungen und Schwächen einfach nicht möglich. Also und das macht natürlich dann wieder das Problem für die Eltern zum Beispiel, die dann sagen, ja, bevor wir unser Kind in so eine riesen Schule schicken, dann lieber den Schutzraum Förderschule. Also da müsste ein großer Schritt getan werden, denke ich, um auch das ganze Schulsystem menschlicher zu machen.
Also für mich müsste man ein Stück weit Tabula rasa machen und das Thema Schule neu denken. Das fängt doch schon damit an, dass das, was in Schule gelehrt und abgelehrt abgefragt wird. Ich sage jetzt mal Mathe, Deutsch, Sachkunde. Das sind so minimale Teile des Seins und das, was wichtig ist, was Menschen bewegt. Und am Ende bekommen die Kinder noch Noten, werden bewertet und fühlen, dass sie bewertet werden. Also ich finde, man müsste das aufmachen und einfach nochmal schauen, was bringen die Menschen mit. Und dass es so viele tolle andere Sachen gibt, neben Mathe, Deutsch und Englisch, so wichtig, wie es sein mag, in dem man erfolgreich sein kann und wachsen auch kann.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt mit Gesprächspartnerinnen vom CBF, Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt. Kinder- und Jugendbereich hatten wir und Sie wollten jetzt noch was ergänzen.
Genau, wir hatten uns ja eben etwas verquatscht bei den Teilhabeassistenzen. Ich möchte auf jeden Fall noch ergänzen, dass wir auch Ferienfreizeiten für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung anbieten. Außerdem offene Jugendgruppen auch thematisch wie Natur, Musik, Umwelt, Demokratie mit Kindern und Jugendlichen und uns da sehr freuen, wenn uns noch Kinder und Jugendliche finden, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und wir haben kein Konzept, dass wir über die Kinder stülpen, sondern wir lassen die Kinder kommen, wie sie da sind und entwickeln dann gemeinsam mit den Kindern, auf was sie Lust haben.
Die Schlüsselabteilung.
Genau, der CBF hat auch eine Schlüsselabteilung. Das ist ein Bereich, der 1986 ins Leben gerufen worden ist und hauptsächlich natürlich wegen der Mobilität und unterwegs, wie finde ich denn eine Toilette und wie habe ich denn dann Zugang dazu? Häufig ist es so, dass man an Raststätten vorne an der Theke fragen muss, kann ich mal den Schlüssel haben, die Behindertentoilette ist immer zugeschlossen und sonst was. Bis das passiert ist, bis man da war, ist meistens schon zu spät. Deswegen hat den CBF sich auf den Weg gemacht und hat 1986 gesagt, wir können das doch bestimmt mit den Betreibern mal gemeinsam erfinden, dass man einen Schlüssel hat, der dann immer alles zugänglich macht. Und das hat dann tatsächlich auch sich ins Leben gerufen. Das läuft jetzt seit 1986. Es gibt einen sogenannten Euro-Schlüssel-WC, der natürlich dann auf ganz vielen Toiletten in ganz Europa zur Verfügung steht. Das heißt, von Sylt bis Bayern kann man überall jemanden finden. Man gibt dafür ein eigenes Verzeichnis, der heißt Locus, den kann man dann da mitbekommen, dass man immer unterwegs gucken kann, wo ist denn die nächste Möglichkeit, wo kann ich denn mal kurz anhalten. Und das funktioniert halt so, dass halt jemand, der eine Berechtigung hat, das ist tatsächlich so, dass man eine Berechtigung braucht, also eine Behinderung oder einen nachgewiesenen ärztlichen Nachweis, dass man halt auch irgendwie behindert ist oder sagen wir mal Beeinträchtigung hat oder halt auch auf ärztliche Anweisung so etwas braucht, der kann sich dann bei uns auf der Webseite gerne mal schlau machen und so sagen, was sind denn da die Bedingungen. Und dann bekommt man eigentlich einen Euro-WC. C-Schlüssel, muss kurz in den Webshop gehen. Wir haben einen eigenen Webshop dafür gegründet, der dann beim CBF dann einsichtbar ist. Da gibt es auch noch andere sinnvolle Sachen, die man noch rund um das Thema kaufen kann oder auch sich besorgen kann und reservieren kann. Und da kann man halt auch sehr gut gucken, dass man halt auch einen Schlüssel erwerben kann. Man muss allerdings mittlerweile in Vorkasse treten, dass wir halt auch sicher sind, dass es dann auch bezahlt wird. Und dann wird der Schlüssel einem direkt nach Hause gesendet und man kann durch ganz Europa fahren. Es gibt tatsächlich auch hier und da Länder, die haben gar nicht so etwas wie einen Schwerbehindertenausweis, sondern die haben einfach nur ein ärztliches Attest oder sowas. Da sind dann interkulturelle Barrieren tatsächlich noch im europäischen Raum, die natürlich übergreifend dann noch zu bearbeiten sind. Aber das ist auch noch ein wichtiges Thema.
Mhm. Genau, ich war schon viel in Europa unterwegs und mir sind tatsächlich schon an den verlassensten Orten unsere CBF-Aufkleber und einem Schließzylinder, an dem unser Schlüssel gepasst hat, begegnet. Im Portugiesischen nirgendwo, auf einer Hütte in Italien. Der CBF ist überall in Europa.
Wunderbar. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Selbsthilfe auf dem Radar heißt unsere Sendereihe und heute sprechen wir mit Mitarbeitenden des CBF, des Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt. Wir haben schon vieles angesprochen. Jetzt, wie geht's weiter? Was wird noch gebraucht? Ja, sagen Sie noch ein paar Dinge zur letzten Gesprächsrunde heute.
Also was ich nochmal ganz besonders betonen würde, wäre natürlich wirklich unsere Beratungstätigkeit, dass halt wirklich Menschen, die jetzt noch nicht genau wissen, wie komme ich denn an eine Leistung und wie werde ich denn nochmal, ich brauche doch jetzt Unterstützung, meine Situation hat sich so geändert, wie geht denn das, die dürfen sich gerne an uns wenden.
Finde ich einfach wichtig, weil ich denke, habe ich auch schon erlebt, wenn Personen so Gesetze lesen oder das, die sagen erst, nee, das geht sowieso nicht, kapiere ich alles gar nicht, weil das ist zum Teil, sind unsere Sozialgesetze auch sehr kundenunfreundlich formuliert. Übrigens da auch die Frage, nutzen Sie auch die leichte Sprache, um da irgendwie Informationen weiterzugeben?
Also unsere Webseite gibt es leider noch nicht auf leichte Sprache, aber was die Beratung angeht, ist mir das ein ganz großes Anliegen. Also unsere wichtigste oder eine unserer wichtigsten Aufgaben sind Zugänge zu schaffen. Das heißt auch immer, ich muss schauen, was habe ich für ein Gegenüber und wie muss ich die Informationen die wir beraten, aufbereiten, dass mein Gegenüber eine Chance hat, das zu verstehen. Genau. Also das ist uns absolut bewusst, dass es eine Niedrigschwelligkeit braucht, um gerade die Menschen zu erreichen, die sich durch diesen Dschungel an Paragraphen und Anträgen und Bürokratie, die wir in Deutschland haben, nicht so ganz alleine durchwurschteln können.
Mhm. Genau, und nebenbei haben wir auch noch Kreativgruppen. Wir haben eine Mittwochsgruppe oder jetzt in Corona-Zeiten war auch alles ein bisschen weniger, aber die sollen jetzt auch alle wieder starten. Da kann man sich auch gerne mal einfach unverbindlich mal bei uns vorbeikommen und mit anderen Leuten, Betroffenen reden, zu sagen, wie geht denn das, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht und so, da bleibt man im Austausch. Da haben wir hoffentlich bald auch wieder ein großes Vereinsleben. Wir haben große Räume, die wir vermieten können, da kann man auch das Vereinsleben gut gestalten. Das ist also auch wunderschön von den Gegebenheiten her. Was es immer noch braucht, ist natürlich das Angebot zwischen, sagen wir mal, 18, 19, wenn die Schule aufhört, für die Kinder wird immer noch was angeboten. Und bis zum Bingo-Abend mit 65 ist eine große Lücke. Da ist kaum ein Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung, wo sie halt inklusiv Menschen, andere Menschen treffen können. Sexualität und Partnerschaft ist ein ganz großes Thema. Wo komme ich denn damit unter? Wo kann ich denn mich beraten lassen? Wo treffe ich denn Menschen? Wo bin ich denn einfach mal glücklich? Und wo kann ich mich denn einfach mal verlieben? Das sind so Orte, die noch mit geschaffen werden müssen. Und da würde ich auch alle anderen kulturell Schaffenden oder Vereinsschaffenden in Darmstadt mal fragen und auffordern zu sagen, denkt mal drüber nach, was könnten wir denn noch anbieten?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Bereich Nachschule ist eine große Lücke. Da sehen wir eine große Lücke, die können wir leider im Moment noch nicht alleine bestellen. Aber genau solche Fragen, wo wohnen Menschen, wenn sie dann altersangemessen eigentlich ausziehen würden oder einen Job machen und wo arbeiten diese Menschen, dass es da Angebote viel mehr geben können. Also Betriebe, in denen Menschen mit Beeinträchtigung, junge Menschen Praktika machen, Probearbeiten können, einfach Teil sein können, sich ausprobieren, ja, wo Wohngruppen, die ein Stück weit begleitet sind oder auch Wohngruppen, in denen man schaut, da könnten Menschen leben, die ganz unterschiedliche Bedarfe haben und deshalb auch unterschiedliche Stärken und sich gegenseitig unterstützen können.
Ja, das Thema Arbeit wäre jetzt auch ein großes Thema. Möchte ich jetzt nicht mehr in den 2 Minuten anschneiden. Da ist ja auch noch sehr viel zu tun, um Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt zu bringen. Da ist noch vieles im Argen, denke ich. Ah ja, Sie haben ja ein sehr schönes Haus da.
Genau.
Und das heißt, es können auch Gruppen oder so Räume anmieten, ja, oder Selbsthilfegruppen sich treffen in bestimmten. Genau. Ah ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, also gerade für andere Selbsthilfegruppen oder im Stadtteil eine Vernetzung herzustellen, sind wir sehr offen und vermieten unsere schönen Räume inklusive Küche. Und am Ende, denke ich, sagen wir auf jeden Fall unseren Kontakt nochmal und dann können Menschen auf uns zukommen. Ja.
Wunderbar. Ja, dann sagen Sie mal Ihren Kontakt. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und die vielen interessanten Informationen, die wir und auch Hörerinnen und Hörer bekommen haben von Ihnen. Aber jetzt wirklich nochmal einen schönen Kontakt, wo sich Betroffene und Interessierte
hinwenden. Ich würde auf unsere Webseite verweisen, das ist www.cbf-darmstadt.de. Da sind alle Arbeitsbereiche natürlich zu finden, die wir anbieten, mit allen Möglichkeiten und Kontaktdaten vom Telefon über E-Mail bis hin zu Faxgeräten, die wir tatsächlich auch noch haben, kann man sich an uns wenden. Und da würde ich mich freuen, wenn dann heute der ein oder andere Zuhörer auch auf uns zukommen würde.
Ja, also Sie haben sich bei uns bedankt. Da bleibt mir auf jeden Fall, dass wir uns auch bei Ihnen bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier als CBF bei Ihnen bei Radio Darmstadt vorstellen zu dürfen.
Das war Soziales, Familie und Arbeit heute. Der CBF Darmstadt, Club Behinderter und ihrer Freunde, hat sich vorgestellt. Es war die 3. Sendung Selbsthilfe auf dem Radar. Diese Sendung wird jetzt noch 3-mal wiederholt. Heute am späten Abend um 23 Uhr können Sie die Sendung hören. Morgen früh oder in der Nacht um 4 Uhr und morgen um 10 Uhr vormittags. Dann ist es auch möglich, die Sendung die nächsten 7 Tage aus dem Internet, über den Internetseiten von Radio Darmstadt gibt es, wie heißt das, Radar Plus 7. Ein Feldradar Plus 7 und da können Sie die Sendung die nächsten 7 Tage nachhören und auch auf Ihren Computer runterladen. Vielen Dank auch an Benjamin für die technische Hilfe, ohne die sowas gar nicht gehen würde. Jetzt gibt's noch ab 18 Uhr die Sendung Podcast Goes Broadcast. Das geht um das Hessische Landesmuseum, die da einen Podcast haben und aus ihrer Arbeit sich hier vorstellen werden. Die nächste Sendung Selbsthilfe auf dem Radar wird am Montag, den 30. Januar stattfinden, wieder um 17 Uhr, wie heute. Wer da Gast sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber lassen Sie sich überraschen und schalten Sie ein. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Pollack. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie dran bei Radio Darmstadt.